The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. August. Begonnen hatte alles mit einer wirklich großen Lüge.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Und dann das in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961. Also heute vor 65 Jahren begann in Berlin die Operation Rose. So wurde sie intern genannt. Sie sollte das Leben von Millionen Menschen auf Jahrzehnte verändern, bis heute.
An allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt. Und dahinter Posten von etwa 4, zum Teil auch 5 kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm.
Fast 15.000 DDR-Soldaten und Polizisten begannen damit, Stacheldraht zu setzen, Gleise zu kappen, U-Bahn-Schächte zu versperren. In West-Berlin hatten die Nachrichtendienste erst wenige Tage zuvor erfahren, dass so eine Aktion überhaupt in Planung war. Und zwar ja, sehr bald. Ja, und dann war es plötzlich passiert. Noch schneller als gedacht, der Bau der Berliner Mauer hatte begonnen. Der Sowjetunion war bewusst geworden, dass die Menschen in ihrer Besatzungszone seit Jahren mit den Füßen abstimmten. Sie flohen in Scharen aus der 12 Jahre zuvor gegründeten Deutschen Demokratischen Republik, die nicht so demokratisch war, wie ihr Name es versprach. Die Grenzen außerhalb Berlins wurden deshalb schon länger befestigt. Jetzt war also dieser letzte Ausweg, diese Ausflucht, die Stadt mit dem Sonderstatus dran.
Wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen West-Berlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Fragen.
Man dachte sich also den antifaschistischen Schutzwall aus, der die Bürger natürlich nicht im eigenen Land einsperren, sondern diesen perfiden und bösen Westen aussperren sollte. Das Manöver durchschaute wirklich jeder. Der regierende Bürgermeister Berlins, Willy Brandt, wurde deutlicher als deutlich.
Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen zur Abriegelung der Sowjetzone und des Sowjetsektors von West-Berlin sind ein empörendes Unrecht.
Auch Bundeskanzler Konrad Adenauer nahm kein Blatt vor den Mund.
Der gesamten Weltöffentlichkeit wurde durch die Massenflucht aus der Zone tagtäglich gezeigt, unter welchem Druck die Bewohner der Sowjetzone stehen und dass ihnen kein Recht gewährt wird.
Noch bis zum September 1961 hatten allein von den eingesetzten Sicherheitskräften 85 Mann rübergemacht, wie man damals sagte, also den Ostsektor in Richtung Westen verlassen. Das Foto des Grenzpolizisten, des DDR-Grenzpolizisten Konrad Schumann, der sich mit einem Sprung über den Stacheldraht in den Westen rettete, ist legendär. Aus Stacheldraht wurde wenig später schon Beton. An der Bernauer Straße hat man erst Hauseingänge zugemauert, dann die Fenster. Die Mauer wurde zu einer tödlichen Barriere mit Selbstschussanlagen. 28 Jahre lang wurde dort die Stadt getrennt und wer es versucht hat, der starb.
Die sterbliche Hülle des am 25. Dezember von sowjetzonalen Grenzposten erschossenen 18-jährigen Paul Schulz wurde heute Mittag in den Ostsektor von Berlin übergeführt.
Wie viele Menschen genau bei ihrer Flucht von Ost nach West ermordet wurden, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Es waren wohl rund 140. Am 9. November dann, am 9. November 1989, war dann der Spuk vorbei. Die Mauer fiel. Friedlich, ohne Tote, nur durch den Willen der Menschen, wieder ein Volk zu sein. Die DDR versuchte noch eine Weile lang zu retten, was nicht mehr zu retten war.
Wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisegesetz, die Chance also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen, wohin er will. Wir sind natürlich besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht in Kraft, es ist ja ein Entwurf.
Doch sind wir jetzt ein Volk wirklich? Naja, es wuchs jedenfalls nicht ohne Narben zusammen, was da zusammengehört. Der Osten fühlt, lebt, wählt anders. Welt TV über die Wahlen in Sachsen-Anhalt.
Die Bild-Zeitung veröffentlichte eine weitere Umfrage, die alles andere als gut aussieht für die Christdemokraten. Die AfD kommt aktuell dann noch auf 42%. Die CDU liegt bei nur noch 22%.
Die Parole der Bürgerrechtler und ihrer Anhänger auf den Straßen von Leipzig und Ost-Berlin hat sich juristisch bewahrheitet. Aber ökonomisch und kulturell eben nicht. Zwischen Ost- und Westdeutschland verläuft ein tiefer Graben, der durch die hochglanzpolierten Innenstädte von Weimar, Erfurt, Leipzig, Dresden zumindest optisch nicht ins Auge fällt. Der Osten schaltete nicht in Gänze, aber in großen Teilen ohne Zwischengas von Marxismus auf Nationalismus um. Die neuen Leitfiguren also nicht mehr Honecker und Krenz, sondern Höcke und Chrupalla. Geblieben sind die alte DDR-Nationalhymne, die von der SED in den Liederkanon der AfD nahtlos überging. Naja, und die Neigung vom Staat zu erwarten, dass er das Geld anderer Leute einsammelt und umverteilt, die ist auch geblieben. Das Fatale, es gibt kein Playbook, wie sich diese Narben der Wiedervereinigung wieder heilen ließen. Optimisten setzen auf die Zeit, die bekanntlich ja alle Wunden heilt. Und vielleicht sollten unsere Landsleute, vor allem die, die so unzufrieden und unglücklich sind, jeden Morgen diesen einen Erich Honecker-Satz hören.
Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Und sich dann aus ganzem Herzen über diesen seinen Irrtum freuen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Chelsea Speaker hat in Texas Adriana Cruz getroffen. Sie arbeitet für den Governor und zwar als Leiterin der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung. Die beiden haben gesprochen über die deutsch-texanischen Handelsbeziehungen und über Elon Musk.
And he has stated, you know, the future is building in Texas and we believe that to be true.
Außerdem hören wir rein in den Berliner Landtagswahlkampf, wo über Enteignung gestritten wird. Es geht dann außerdem heute noch um die Pioneers, die nach Vietnam aufbrechen. Und wir feiern einen besonderen Geburtstag für alle Fans der klassischen Musik. Meine Kollegin Chelsea Speaker ist ein Pionier der ersten Stunde und, wie treue Hörerinnen und Hörer wissen, gebürtige Amerikanerin. Sie kommt aus New York State. Diesmal ist sie im Urlaub in einem US-Bundesstaat, dessen Fläche rund doppelt so groß ist wie die von Deutschland. Chelsea ist in Texas. Über 30 Millionen Menschen leben dort. Texas wäre die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn es denn als eigene Nation durchgehen würde. Und weil der Bundesstaat enge Handelsbeziehungen mit Deutschland hat, da dachte sich Chelsea, ich nehme doch mal Kontakt auf zu Adriana Cruz und hat sie dann auch getroffen.
I'm so glad to be here, meeting with you in person. Thanks
thank
for having
you.
Me today.
No, thank you for being here. We're happy to be talking with you and welcome to Texas.
Thank you.
Adriana Cruz arbeitet für den republikanischen Governor. Sie ist Leiterin der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung in Texas, aber eben auch in Zusammenarbeit mit Deutschland. Chelsea hat sie besucht in Austin und die beiden haben ein interessantes Gespräch geführt über unsere gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen. Vergangenes Jahr, nur mal das als Zahl, betrug das Handelsvolumen 19,3 Milliarden Dollar. Deutschland ist von Platz 13 auf Platz 9 der wichtigsten Handelspartner für Texas aufgestiegen. Chelsea hat nach den Treibern dieser doch sehr starken wirtschaftlichen Entwicklung gefragt.
It's ninth in just 3 years. So from where you sit, what is driving that?
Texas is, you know, the number one in the US for oil and gas exports.
Texas ist die Nummer 1 in den USA bei Öl- und Gasexporten. Und wir sehen hier ein deutliches Wachstum im Handel mit Deutschland. Zusätzlich importieren wir deutsche Autoteile. Der Handel in beide Richtungen wächst stark.
And we're very excited about continuing to grow that. Texas has really prided itself on.
Texas ist stolz auf seine Öl- und Gasgeschichte, setzt aber genauso auf erneuerbare Energien. Wir sind in den USA Nummer 1 bei Windkraft, Solarenergie und Batteriespeichern. Eine echte Rundum-Strategie.
I think Germany is looking to do that as well. So they have embraced the renewable sector.
Auch Deutschland verfolgt diesen Weg. Erneuerbare ausbauen, aber gleichzeitig auf verlässliche Energiequellen setzen, wie sie Texas und die USA liefern können.
Texas is the number one provider of that.
Texas ist nicht nur in den USA, sondern weltweit ein Vorreiter in Sachen Energie.
Not just within the United States, but within the world in terms of energy.
Chelsea hat aber auch noch nach Elon Musk gefragt, denn sie sieht in Texas überall Teslas, Robotaxis und den dicken Cybertruck, den Musk entwickelt hat. Musk investiert mehr denn je in Texas, unter anderem in eine riesige KI-Chip-Fabrik. Es gibt deutsche Unternehmer, die sehen Musk auch kritisch, so Chelsea. Sie wollte wissen, wie Adriana Cruz auf ihn blickt.
Wenn erfolgreiche Unternehmen wie Tesla oder SpaceX so massiv in einen Bundesstaat investieren, dann sagt das viel über das Geschäftsklima und die Erfolgschancen dort aus.
And the business environment that is there and the success that can be found there. And so I think that, you know, whatever people may feel about Mr. Musk, I mean, the fact that
egal was man von Elon Musk hält, seine Unternehmen sind erfolgreich und wachsen stetig weiter, und das spricht rein unternehmerisch für sich. Wir sind stolz, Heimat von X, SpaceX und Tesla zu sein. Governor Abbott, der sagt gerne, Elon Musk habe all seine Exes auf Texas gesetzt.
And you know, that's something that we're actually really
darauf
proud of.
Sind wir wirklich stolz. Stated, you know, die Zukunft wird in Texas gebaut.
And we believe that to be true.
Adriana, thank you so much for talking to me today.
Thank
I hope
you.
That we can continue to talk to each other.
Thank Absolutely, you. Thank you so much.
Wir bleiben international heute Morgen und freuen uns darum auf die Pioneer-Expedition nach Vietnam und nach Singapur. 25. Oktober bis 4. November, das sind 11 Tage, 4 Städte für neugierige Unternehmerinnen und Unternehmer. Und mit dabei und heute bei mir im Studio ist Thi Nguyen, unsere Kollegin von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Thi.
Ja, guten Morgen, Gabo.
Du wirst die diese Reisegruppe ja von Anfang bis Ende begleiten, die dich zurück in die Heimat deiner Familie führt, richtig?
Ganz genau. Mein Vater ist Soldat im Vietnamkrieg gewesen und ist dann später als Boat People nach Deutschland gekommen. Meine Mama und meine Geschwister sind ihm dann gefolgt. Und ich bin somit die Einzige aus meiner Familie, die hier geboren wurde und bin mit beiden Kulturen aufgewachsen. Und deshalb, Gabor, ist diese Reise für mich natürlich sehr, sehr persönlich.
Und was, Thi, würdest du sagen, ist das Ziel eurer Expedition?
Wir wollen verstehen, was gerade in Vietnam passiert und warum das Land eigentlich für europäische Investoren immer relevanter wird. Vietnam entwickelt sich enorm schnell. +8% in 2025 gewachsen und +80% in den vergangenen 10 Jahren. Wolkenkratzer in Ho Chi Minh City, der Hafen Haiphong sieht einfach aus wie Science Fiction. Und das Tollste, Vietnam will deutsche und europäische Unternehmen anlocken. Wie und in welchen Sparten, das wird man uns vor Ort erklären.
Dann sag uns doch schnell noch, wen trefft ihr denn überhaupt?
Mit dabei ist Horst Geike, der Chef des Deutschen Hauses in Ho Chi Minh City. Wir treffen die deutsche Botschafterin Helga Barth und jede Menge Unternehmer und Regierungsvertreter.
Und du wirst dieser Reisegruppe das Land und die Leute und die Kultur zugänglich machen, auch in vietnamesischer Sprache, oder?
Ja, Kien Sak Gabor, Tiao Salam Dio Do, Va Nhi Hung. Also ja, ganz genau, Gabor. Das habe ich vor und noch viel, viel mehr. Ich bin mit der vietnamesischen Sprache und Kultur aufgewachsen und möchte auf der Reise eine Brücke schlagen. Das wird also keine klassische Delegationsreise, sondern eine echte Expedition.
Und wen das jetzt genauer interessiert, der schaut sich die Details dazu in den Shownotes an. Vielen Dank, Thi.
Danke, Gabor.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da ist in der Bundespolitik gerade mal Ruhe, aber in Berlin tobt der Landeswahlkampf. Laut Umfragen liegt mit 21% die Linkspartei vorn. Sie will vor allem die Wohnungsbauunternehmen, die großen Wohnungsbauunternehmen, enteignen. Das steht auf den Wahlplakaten. Das ist das Top-Thema. Die Berliner SPD hält dagegen, aber sie kommt nur auf 12%. Willy Brandt, der ja einst mit so übergroßer Mehrheit in Berlin gewählt wurde, würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen angesichts dieser 12%. Für den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach ist das Ganze also keine leichte Geschichte. Mein Kollege Jan Schröder, Ressortleiter Politik bei The Pioneer, hat mit ihm unter anderem über die Wohnungspolitik gesprochen. Krach will mit einem Mietenkataster alle Wohnungen erfassen und damit die Mieten transparent machen. Naja, hier ein Auszug aus dem Gespräch. Steffen Krach hat das Wort.
Darum geht es am 20. September. Die einen wollen für viele Milliarden enteignen. Das ist die Linkspartei für 200.000 Menschen. Und wir wollen das Mietenkataster einführen, was schnell geht, was kein Geld kostet. Und das andere ist ein Milliardenprojekt, was die Linkspartei davor hat und wo sie bis heute keinerlei Antworten hat, wie das eigentlich finanziert werden soll. Und das erwarte ich vor dem 20. September, dass die Linkspartei sagt, wo wollen sie das Geld hernehmen. Es gibt Berechnungen. Das ist eine linke Senatorin gewesen, die Berechnung gemacht hat im Jahr 2020. Zwischen 29 und 38 Milliarden Euro soll das kosten. Und selbst wenn es nur 15 Milliarden sind, so wie die Initiative Deutsche Wohnen enteignen sagt, dann will ich von der Linkspartei wissen, wo kommen die 15 Milliarden her oder die 29 bis 38 Milliarden. Ich sehe sie im Haushalt nicht, außer wir kürzen massiv bei Familien, bei Sozialen, bei Wissenschaft, bei Kultur. Wenn die Linken das wollen, dann sollen sie das jetzt sagen. Und die Bundesvorsitzenden der Linken haben das zur Voraussetzung in der Koalition gemacht. Und ich stelle dann tatsächlich die Frage, ob die überhaupt regieren wollen.
Wir müssen trotzdem noch mal ganz kurz über die Bundespolitik reden. Also in der Vergangenheit war es ja so, dass eigentlich Kanzlerparteien, die den Kanzler der Bundesrepublik gestellt haben, sowas wie einen Kanzlerbonus hatten, in Umfragen besser dastanden. Jetzt scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Herr Merz ist stabil bei gerade mal 15% Zustimmung. Es gab heute Morgen eine Forsa-Studie, die feststellt, dass das auch insgesamt das Vertrauen in die Demokratie schwächt und auch der SPD schadet. Wie lange kann das noch gut gehen?
Ja, die brauchen einen Kurswechsel. Und ich glaube, dass das auch im Interesse der CDU sein muss, dass man das ernst nimmt, was wir in den Umfragen sehen. Und das Thema soziale Gerechtigkeit ist ein ganz entscheidendes. Und ich hatte den Eindruck, dass es auch für die CDU viele Jahre, Jahrzehnte ein wichtiges Thema ist. Bei Friedrich Merz habe ich ehrlich gesagt diesen Eindruck nicht. Und deswegen, wenn er so weitermacht, wird er scheitern. Definitiv. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen erwarte ich einen Kurswechsel. Und wir sollten über Dinge sprechen, was soziale Gerechtigkeit angeht, im Gesundheitssystem. Die Menschen haben ein riesiges Ungerechtigkeitsempfinden, gerade bei dem Thema Gesundheit. Das Gefühl ist da, es gibt mindestens eine Zweiklassengesellschaft in der Medizin. Viele Menschen, gerade auch hier in Berlin in den Außenbezirken, finden keinen Facharzttermin mehr, keinen Hausarzttermin mehr. Und in Berlin ist die Versorgung noch gut. Es gibt ganze Landkreise, wo es noch viel schwieriger ist. Und wenn man dann einfach eine Gesundheitsreform legt mit massiven Kürzungen, dann macht das was mit den Menschen.
Trotzdem ist es ja so, Sie wissen das auch, dass die sozialen Sicherungssysteme reformiert werden müssen. Machen Sie sich nicht ein bisschen einfach damit zu sagen, das muss alles erhalten werden?
Nee, ich sage ja nicht, dass es genau so, im Gegenteil. Es muss auf jeden Fall Veränderungen geben, gerade auch bei der Gesundheitsreform. Deswegen müssen wir darüber reden, wie ist eigentlich das Verhältnis gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung, das muss alles auf den Tisch. Ich sage definitiv nicht, dass wir keine Reform brauchen. Aber was kommt denn gerade an bei den Menschen? Einzig und allein Kürzung. Wohngeld. 1,5 Milliarden soll gekürzt werden. Das ist ja keine Reform. Das ist einfach nur eine Kürzung. Ich erwarte von einer sozialdemokratischen Bauministerin, dass das zurückgenommen wird. Das ist das Gegenteil von sozialdemokratischer Wohnraumpolitik, was da gemacht wird. Und das ist auch keine Reform, es ist eine einfache Kürzung.
Weitere Auszüge aus dem Berliner Wahlkampf und aus dem Interview lesen Sie im Pioneer Hauptstadt Newsletter for Pioneers Only. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Richard Wagner ganze 26 Jahre gebraucht hat, um seinen Ring der Nibelungen fertigzustellen. An den ersten Entwürfen feilte der Komponist bereits im Jahr 1848. Bis zur legendären Uraufführung dauerte es noch über ein Vierteljahrhundert. Und naja, was brauchte Wagner für eine würdige Premiere? Auf jeden Fall mal ein würdiges Opernhaus. Auf dem grünen Hügel, einer Anhöhe in Bayreuth, ließ er sich dann ein Tempel für seine Musik bauen, im Stil des italienischen Spätbarocks. 1876 wurde dann zum ersten Mal das Tor des Festspielhauses geöffnet. Die Bayreuther Festspiele waren geboren. Und genau heute, vor 150 Jahren, erklang dort zum ersten Mal Wagners Version der Nibelungensage. Richard Wagner ist immer noch ein Star. Jedes Jahr zieht er rund 58.000 Gäste aus aller Welt in die kleine Stadt in Oberfranken. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, wenn auch nach Wacken zum Hard Rock Festival deutlich mehr Gäste kommen. Aber in Bayreuth muss man auch mehr Zeit mitbringen als in Wacken. 4 Abende braucht es, um die komplette Geschichte zu erzählen. Insgesamt also rund 16 Stunden Musik. Gute Nacht, Marie. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie hier Chelsea Speaker aus Texas. Ist sie dazugeschaltet? Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.